Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen zunächst den Predigttext. Den finden wir, wie gesagt, im 5. Buch Mose, Kapitel 26. Ich lese uns die Verse 1 bis 11. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst, so sollst du von den Erstlingen aller Früchte des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringen wirst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und an den Ort hingehen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit im Amt sein wird, und zu ihm sagen, ich bezeuge heute vor dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, von dem der Herr unseren Vätern geschworen hat, dass er es uns gebe. Der Priester soll den Korb von deiner Hand nehmen und ihn vor dem Altar des Herrn, deines Gottes, niederlegen. Da sollst du das Wort ergreifen und vor dem Herrn, deinem Gott, sprechen. Mein Vater war ein umherirrender Aramäer und er zog nach Ägypten hinab und lebte dort als Fremdling mit wenigen Leuten und er wurde dort zu einem großen, starken und zahlreichen Volk. Aber die Ägypter misshandelten uns und bedrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zum Herrn, dem Gott unserer Väter. Und der Herr erhörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und Unterdrückung. Und der Herr führte uns aus Ägypten mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit gewaltigen, furchterbietenden Taten und durch Zeichen und durch Wunder. Und brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und siehe, ich bringe nun die ersten Früchte des Landes, das du, o Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie für den Herrn, deinen Gott, niederlegen und sollst vor dem Herrn, deinem Gott, anbeten. Und du sollst fröhlich sein wegen all des Guten, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat. Du und der Levit und der Fremdling, der in deiner Mitte ist. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, heute feiern wir in dieser Gemeinde Erntedankfest. Man sieht es und vielleicht ist heute der Blick auf diesen Tisch attraktiver als auf die Kanzel. Es ist eine große Ausnahme, dass wir hier etwas zusammentragen, das Gott uns gegeben hat und in dem wir symbolisieren, dass er uns eben nicht nur das gegeben hat, was hier steht, sondern weit mehr. Wir blicken darauf zurück, was er uns alles gegeben hat. Und auch in unserem Predigttext, den wir heute gelesen haben, hält das Volk Rückblick auf das, was Gott ihnen alles gegeben hat und eben nicht nur in dem Moment, auch wenn sie, als sie ihre Gaben bringen, zunächst nur das sehen, was sie in ihrem Land geerntet haben. Aber ihr Blick bleibt nicht haften an dem, was sie im Moment sehen an Frucht, sondern sie schauen zurück auf das, wie Gott sie aus der Not, aus dem Elend herausgeführt hat, in eine Zeit des Überflusses, in eine Zeit der Ernährung, in eine Zeit des Nachsinnens darüber, wo Gott das Volk hingeführt hatte. Die Themen an Erntedank sind für uns alle sehr naheliegend. Und ich möchte heute in der Predigt ganz einfach auch an diesem Inhalt die Gliederung aufhängen und zunächst einmal kurz darüber nachdenken, was denn Erntedank eigentlich ist. Und dann auf die übertragene, auf die weitere Bedeutung von Erntedank eingehen. Und abschließen als dritten Punkt, darüber nachzudenken, was hier in Vers 11 gesagt ist, nämlich, dass es ein Fest der Freude ist. Ich denke, wenn wir Punkt 1 und Punkt 2 verstanden haben, wird es uns sehr leicht fallen, auch Punkt 3 zu verstehen. Es ist uns heute hier allen klar, dass wir im Erntedankfest dafür danken, dass Gott all unser Bemühen, all unser Sehen gesegnet hat. Er lässt es wachsen und gedeihen, Wir haben das auch in dem Lied vor der Predigt gesungen. Und wenn es aufgefallen ist, in jeder Strophe, in jedem Satz im Grunde dafür gedankt, dass Gott alles segnet, was er uns gibt, dass Gott alles wirkt, was er uns gibt, ja und sogar alles erhält, was er uns gibt. Ganz genau betrachtet erhält er sogar das Wiedersehen, also die neue Saat, die man wieder in die Ernte einpflanzen kann. Sogar bis ins Detail hinein können wir in der Natur sehen, dieses Prinzip sehen, wie Gott seine Schöpfung und damit auch uns Menschen erhält. Und trotzdem, obwohl dieses Prinzip ein so scheinbar biblisches Prinzip ist, finden wir das Erntedankfest in der Bibel nicht wortwörtlich angeordnet. Also in der Gemeinde hat es sich eingebürgert, am ersten Sonntag im Oktober eben diesen Erntedanktermin anzusetzen, aber im Grunde haben wir dafür keine biblische Grundlage. Sondern wir haben uns die Freiheit genommen, in der Gemeinde auf das zu schauen, was Gott uns gegeben hat, auf die Ernte, die wir eingefahren haben. Und noch einmal, es gibt keinen festgelegten Termin dafür. Im Grunde ist das Prinzip des Erntedankfests auch gar kein Prinzip, das an einem Tag festgemacht ist. Auch wenn wir das heute hier tun, denke ich, sollte jeder von uns verstehen, dass wir nicht darüber reden, dass Erntedank ein Tag ist. Sondern Erntedank ist im Grunde ein Prinzip, eine Haltung. Etwas, was durch und durch das Wort Gottes prägt, von Anfang bis Ende. Dieses Prinzip ist auch im Alten Testament erkennbar in den angeordneten Festen, zum Beispiel in dem Wochenfest, im Schawuot oder dem Laubhüttenfest. Auch dort sehen wir Ordnungen, die eben ganz genau auf dieses Dankesfest ausgerichtet sind, am Anfang und am Ende der Erntezeit. Das Volk kam zusammen und dankte Gott dafür, dass es Ernte hatte, schloss die Ernte zusammen ab. Im Grunde haben wir nur eins nicht, einen festgelegten Termin heute, wann wir denn auch Erntedankfest feiern sollen. Es hat sich eingebürgert in Deutschland und wurde sogar vor einigen Jahren in Deutschland mal auf einer Bischofskonferenz festgelegt, dass man das feiert Anfang Oktober. Und ich denke, es ist eine gute Tradition, denn es passt in das Jahr, das wir hier in Deutschland haben, gerade wenn man das landwirtschaftliche Jahr sieht. Aber kommen wir noch einmal darauf zurück, dass Gott all unser Bemühen und all unser Sehen segnet. Er lässt es wachsen und gedeihen. Genau betrachtet spielt es im Grunde gar keine so große Rolle dafür, ob und wie hart jemand für seine Ernte arbeitet oder wie weniger hart oder vielleicht sogar gar nicht. Je länger ein Christ in seinem Leben um Gelingen und um Ernte betet, desto mehr merkt er, dass es nicht darauf ankommt, wie gut er betet, wie toll er betet oder wie toll sich sein Gebet anhört. Im Laufe der Zeit lernt der Christ die Feinheiten der Erhörung verstehen. Er lernt kennen, wie fein Gott Gebete erhört. Gott ist derjenige, der bestimmt, wie Gebete erhört werden. Und so können wir vielleicht auch in unserem Dank für die Ernte verstehen, dass wir im Laufe unseres Lebens immer mehr erkennen, wie fein bis hin ins kleinste Detail Gott, der Geber, uns in der Ernte erscheint. Vielleicht mag man zum Anfang geblendet sein von dem, was man hat. Vielleicht haben wir von unter uns Kinder, die ihre Jugend gelebt haben, in Überfluss, in Reichtum, in vielen Dingen, die wir haben. Vielleicht auch haben wir welche, die in größter Armut gelebt haben, in Not. Vielleicht haben beide dennoch zusammen am Tisch gesessen und Gott für das gedankt, was sie haben. Wenn man jetzt in irgendeiner Art und Weise von der Menge des Essens oder von dem, was jemand an Ernte hat, ableiten könnte, wie viel man dafür beten muss oder wie viel man dafür Gott danken muss oder wie viel Gott daran wirkt, dann begeht man einen großen Fehler. Ich glaube, dass beide nur eines erkennen können in dem, was sie haben, dass Gott für sie sorgt. Gott hat den Menschen in der Verwaltung seiner Gaben gesetzt. Es ist seine Ordnung, dass der Mensch das, was er hat, verwaltet, egal wie viel es ist. Es gab schon immer in Bezug auf das, was die Menschen hatten, Regeln, auch im Umgang miteinander. Ich möchte einfach einige Punkte mal herausgreifen. Adam zum Beispiel wurde über die Schöpfung zum Herrn gesetzt, zum Herrscher, der darüber verfügt. Im Umgang mit den Dingen, die ihm Gott gegeben hat. Glaubende wurden gesetzt, um ihre Priester zu versorgen. Das, was sie hatten, sollten sie in den Tempel bringen, um die Priester zu ernähren, um sie zu versorgen. Überfluss sollte aufgeteilt werden, wo denn da Überfluss war. Witwen und Waisen, vielleicht hier mal als Beispiel für die sozial unverschuldet gescheiterten Menschen, auch sie sollten versorgt werden. Es gab Ordnungen dafür, dass sich Israel um seine Witwen und Waisen kümmern sollte. Sie kamen in den Tempel und bekamen Essen. Und es gibt viele weitere Beispiele gleicher Art. Und es ist gut und es ist richtig, dass diejenigen, die Überfluss haben, diesen auch mit den Armen teilen. Im Galaterbrief heißt es sehr klar, dass wir dabei die Glaubenden zuerst versorgen sollen und danach diejenigen außerhalb der Gemeinde. Das Problem in der Verwaltung von Hab und Gut ist ja nicht an sich der Besitz, sondern die Gefahr, dass man vergisst, von wem es kommt. Wenn man unachtsam, selbstsüchtig, habgierig oder gar undankbar ist, dann verkennt man Gott, den Geber. Zuallererst ist das eine Anklage gegen Gott, den Geber, eine Sünde gegen Gott. Auch der Einwand, dass man dies ja nicht gewusst hat, gilt nicht. Wer reichlich gesegnet ist, merkt schnell, dass man all diesen Reichtum nicht selbst steuern kann. Und es gibt einfach zu viele Gründe, die uns schnell klar machen, dass eine Kraft und eine Person hinter all diesen Fügungen stehen muss. Oder denkt gar einer, dass aus seinem Abschlussjahrgang der Uni immer klar ist, wer der Beste und wer der Geeignetste für die zu besetzende Stelle ist? Wer denn da nun ausgewählt wird, sind wir wirklich der Meinung, man könne das sachlich bis ins letzte Detail ergründen? Oder denkt jemand etwa, dass sein Aktiengewinn alleine durch eigene Schlauheit zustande kommt? Oder vielleicht, dass die Zinsen, die er aus seinem Vermögen erntet, wo es doch ganz so sicher angelegt ist, tatsächlich so sicher sind, weil die Menschen schlau sind? Und Systeme erfinden, um das Vermögen zu erhalten? Das ist etwas schwieriger zu verstehen, aber genauso ist es doch auch mit der Erkenntnis, dass bei all den Gefahren, die für unser Essen drohen, immer noch so viel Gutes und Nahrhaftes dabei ist. Haben wir uns denn einmal überlegt, wie groß die Gefahr ist für unser Essen, für unser täglich Brot? Sicher, wenn man täglich isst, vergisst man vielleicht den Blick dafür. Und gerade wenn man keinen Mangel hat, ist man ja über diesen Punkt hinweg. Aber letzten Endes sind doch Verseuchungen, irgendwelches unreine Essen, das übelste Gammelfleisch oder was auch immer, gar nicht so weit hergeholt. Genmanipulierte Sachen, die vielleicht unseren Organismus zerstören, Nahrungskombinationen, die in irgendeiner Weise giftig für uns sein könnten, die Reinheit des Essens an sich, Hygienefragen, die sich dazu stellen. Sind wir wirklich der Meinung, dass wir alle diese Faktoren unter Kontrolle haben? Wie gesagt, das ist vielleicht etwas komplizierter zu verstehen, aber vielleicht auch ganz einfach. Vielleicht kann man schnell zu dem Punkt kommen und sagen, im Grunde haben wir all das gar nicht unter Kontrolle. Also ist der vernünftige Umgang mit unserem Hab und Gut durchaus so wichtig, denn wir sollen dabei ein geistliches Prinzip beachten. Und ich denke, dass wir, je mehr wir besitzen und bekommen, auch im gleichen Maße unsere Dankbarkeit anpassen müssen. Aber ehrlich gesagt ist ja genau das unsere größte Anfechtung. Wie die Epheser auch, die in Offenbarung 2 erwähnt werden, stehen sie in einer großen Gefahr, die erste Liebe zu verlieren. Wenn vieles Gutes kommt, wenn viel gut geht, dann hat man vielleicht auch die Gefahr, laut zu werden, wie die Laodicea, die in diesem Kapitel erwähnt werden. Zweitklassig wie die Epheser, abgestumpft. Abgestumpft gegen Gott, den Geber, gegen fremde Kulte und Götzendienste. So wie es vielleicht in Thyatira und Pergamus das Problem war. Ist nicht der Überfluss einer der Treiber, die uns am allerschnellsten in diese Ecken bringen? Ist nicht doch der siebte Deko-Gegenstand, den wir haben, kleiner Götze, den wir in dem Deko-Geschäft besonders billig gekauft haben? Oder ist es so, dass man doch, wenn man hat, das eine oder andere leichter mitmacht? Dass man anfängt abzustumpfen? Als Israel zweitklassige Opfer für Gott opferte, da offenbarte sich, dass ihr Herz fett geworden war. Eigentlich sollte das Fett immer Gott geopfert werden. Ich benutze das hier einmal sinnbildlich. Aber ich glaube, dass bei starkem Wohlstand genau so etwas wie eine Überfettung unseres Herzens eintreten kann. Ich meine gar nicht körperlich, auch nicht auf echtes Fett bezogen. Ich meine das geistlich. Dass eine Übersättigung mit Gütern oft zur Folge hat, dass man sich um Güter, aber nicht mehr um Gott kümmert. Was bleibt uns übrig als eigentlicher Sinn für das, was wir danken? Letzten Endes ist das, für was wir danken, ist Erntedank, doch wegschauen vom Gut. Wegschauen vom Hab und Gut und hinschauen auf den Geber. Letzten Endes gibt es doch nur eine Nachricht. Wenn wir auf diesen Tisch schauen, eben noch etwas weiter dahinter zu schauen, nicht auf die Orgel, sondern im geistlichen Sinne, auf Gott, den Geber. Wenn wir all dies sehen und uns heute vielleicht in Ruhe einmal Gedanken darüber machen, wegzuschauen vom Gut, zu danken für das Gut, aber zu sehen dabei den Geber. Ich meine damit nicht, dass der Wert von Hab und Gut geringer ist, als er tatsächlich ist. Das ist wirklich etwas Wunderbares, wenn wir gesegnet sind und viele Güter haben. Das Gut selbst ist nicht die Gefahr. Das Gut selbst ist aber auch nicht der Gegenstand, oder es ist nicht den Gegenstand, den wir loben. Wenn wir das beherzigen, glaube ich, dann kommen wir in eine sehr vernünftige und sehr sinnvolle Haltung, um eben Gott, den Geber, selbst zu loben und in der Sache selbst zu sehen. Wir würden einen großen Fehler begehen, wenn wir das Erntedankfest nur auf seinen sichtbaren Teil beschränken. So haben wir es ja in dem ersten Punkt gesagt. Denn so wie die jüdischen Feste alle ihre Erfüllung in Christus gefunden haben, so hat auch das Erntedankfest einen viel tieferen Sinn. Und eine viel tiefliegende Bedeutung darin, dass wir vor allem an den Tod Christi denken und dass wir in ihm viel mehr haben als alles Sichtbare. Und das ist im Grunde die geistliche Dimension des Erntedanks. Ich will es einmal ganz drastisch darstellen. Wenn wir alle Güter der Welt hätten, eine große Yacht, ein Flugzeug oder mehrere Flugzeuge, vielleicht gar eine Fluglinie, ein paar Hochhäuser, eine Bank, vier Schlösser und was man eben sonst noch so zum Leben braucht. Und alles, was wir uns vorstellen können und davon doppelt so viel, wie wir denken, dass es schon viel zu viel ist. Aber wir hätten Christus nicht, dann würde auch unser Tischgebet nichts nützen. Dann brauchten wir ein Gebet um Heilung und Rettung. Mehr als alles andere. Wenn wir aber Christus haben und es mangelt uns an allem, so dass wir fast verzweifeln könnten, wenn wir alles verlören, so etwa wie Hiob, und wenn wir in allem versagten, aber Christus hätten, dann wären wir reicher als alle Menschen. Vielleicht kennen wir noch diesen Vers, der sehr beliebt ist bei Kindern zum Auswendiglernen aus Lukas 9. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert und Schaden nimmt an seiner Seele? Das ist einmal mit diesem Lied beschrieben ist, mit diesen Worten zu nennen. Tatsächlich ist es nutzlos, wenn wir uns an die sichtbaren Dinge, und das ist nämlich hier mit der Welt gemeint, klammern und an ihr hängen. Tolle, coole Freunde, Vermögen, einen Job, einen Titel, all das nützt uns nichts. Das Einzige, was etwas nutzt, liegt im Unsichtbaren. Es ist die Sicherheit in Christus. Wenn wir unser altes Leben verlieren und ein Leben in Christus erben, dann können wir wirklich Erntedank feiern. Und dann können wir all das, was Gott uns zur Verwaltung antraut, richtig genießen und richtig einsetzen. Es ist keineswegs so, ich hatte es ja bereits gesagt, dass Vermögen, Reichtum in der Bibel verpönt ist. Es ist lediglich gefährlich und erfordert besondere Wachsamkeit. Wer also Geld hat, der muss doppelt so genau hinschauen, was er damit macht. Vor allem darf er sich von seinem Reichtum nicht verführen lassen. Die Gefahr ist doch, dass wir einfach für unser Essen und unser Hab und Gut danken und dann verharren. Viel wichtiger ist es doch, so zu danken und dabei vom Gut weg und auf Gott zu schauen und nachdenken, was wir damit tun, das Unsichtbare verstehen, auf den schauen, der dahinter steht. Jesus fragte einmal, was ist leichter, Lahme zu heilen oder Sünden zu vergeben? Sichtbare, fleischliche oder das Geistliche? Was ist schwerer? Für was ist es schwerer zu danken? Für Hab und Gut oder für Sündenvergebung? Das Essen, das sehen wir vor uns und vielleicht fällt es uns leicht zu sagen, ja, wir danken für das Essen, was wir haben. Aber danken wir auch genug für unsere Sündenvergebung? Haben wir verstanden, dass es das eigentlich ist, was Jesus möchte? Ohne Sündenvergebung ist doch auch die Ernte auf dem Feld, das Monatsgehalt, die Zinsausschüttung, die Rente, die wir beziehen, wert und nutzlos. Es ist nicht so, dass der Mensch geheilt wurde, die Vergebung der Sünden, dass das Entscheidende ist, was ihn zum Leben gebracht hat. Wenn wir also unseren Erntedanktisch anschauen und Christus als den wahren Lebensspender und Erhalter erkennen, dann haben wir den Sinn von Erntedank und von unserer Dankbarkeit verstanden. Hatten wir im ersten Punkt zwei Dinge genannt, dass wir von der Gabe hin zum Geber schauen. So verstehen wir jetzt in diesem Punkt, dass wir vom Geber auf die größte Gabe schauen, die jemals gegeben wurde. Auf Christus, das perfekte Opferlamm, die perfekte Gabe. Und wenn wir so wollen, dann schauen wir von der Gabe auf den Geber und vom Geber auf die perfekte Gabe, die Christus ist. Und nun wollen wir zum dritten Punkt kommen. So wie es hier im Vers 11 heißt, und du sollst fröhlich sein, ob all dem Guten, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat. Unsere Erkenntnis von der Gabe, dem Geber und der perfekten Gabe mündet direkt in Dankbarkeit gegenüber Gott. Seine Ehre und sein Ruhm ist uns so wichtig wie all das, was wir bildlich vor uns sehen. Es ist, als wäre uns ein Schild dran, das uns sagt, freut euch. Freut euch endlich mal richtig. So durch und durch. Der Satz ist keine Theorie. Er ist auch nicht geeignet, um ihn theoretisch zu verkünden, sondern es ist eine Aufforderung. Sie sagt, ja, freut euch. All das, was ihr eben gesagt habt, dass Gott euch aus Ägypten, aus der Gefangenschaft herausgeführt hat, ist Grund zur Freude. All das, wo ihr verstanden habt, dass ihr einst tot wart und heute lebt mit Christus, ist Grund zur Freude. Freut euch, seid fröhlich mit Gott, dem Herrn. Diese Dankbarkeit ist gepaart mit Fröhlichkeit. Es ist falsch, dass in Hab und Gut ein Fluch liegt, weil dass man nur ohne Hab und Gut glücklich werden kann. Es ist komplett falsch. Mit unseren Gaben, die wir vor Gott bringen, mit unserem Verstehen, was er für uns getan hat, freuen wir uns an Gott. Das Gewicht in unseren Händen spielt keine Rolle. Der Kleine gibt, soll sich genauso freuen, wie der Großes gibt. Der Großes gibt, soll nicht den auslachen, der Kleines gibt, sondern sich gemeinsam mit ihm freuen. Das ist es, was uns verbindet. Was praktisch so viel heißt wie, ob am Ende des Monats auf deinem Konto 100 Euro eingehen oder vielleicht nur 5 oder 5.000, spielt doch keine Rolle. Das ist nicht das Maß der Dinge. Wenn wir uns hier treffen zum Danken, dann ist all dies nebensächlich. Das Gewicht in unseren Händen spielt keine Rolle. Es geht darum, dass wir uns wahrhaftig und richtig freuen an dieser perfekten Gabe in Christus. Das ist die Nachricht an unsere Gemeinden, an unsere Häuser, an unsere Familien. Christus starb für jeden von uns, der dies versteht. Der erkennt, dass er für ihn am Kreuz gestorben ist, der ist wahrhaftig der, der danken kann. Dieses Band ist so stark, dass wir in allem davon durchdrungen werden. So wie Christus über den Tod triumphiert hat, so wie Leben in ihm ist, so triumphieren und jubeln wir mit ihm. Ein kleiner Ausschnitt aus dieser Freuden- und Siegesprozession, die Christus begonnen hat, haben wir in dem Dank, den wir heute bringen. In der Freude, die dahinter steht. Schauen darauf, dass Gott unseren Tisch deckt, selbst im Angesicht der Feinde. Selbst in Not, selbst in Leid. Ist heute nicht unser Thema. Aber es ist heute auch nicht unser Hinderungsgrund an der Freude. Das will ich damit sagen, wenn wir alle verstehen, dass wir einen Heiland haben, dessen Gnade größer ist als alle Trübsale, dessen Freude auch größer ist als alle Leiden, dann stimmen wir zusammen ein in den gleichen Jubel. Dann stimmen wir zusammen ein in das, was Gott für uns getan hat. Gottes Liebe, das ist das Größte, was wir kennen. Das ist das Größte, für was wir danken können. Und alles mündet ineinander ein. Die Gaben auf dem Tisch erfüllen ihren Zweck, denn sie weisen uns hin auf den Geber. Der Geber weist uns hin auf die perfekte Gabe. Und wir sind aufgefordert, darin zu jubeln und zu danken. Und das, wie ich bereits am Anfang sagte, immer und immer mehr. Nicht nur heute, sondern jeden Tag in der gleichen Art und Weise. Gelobt sei Gott in der Höhe. Amen.